SWR 2 Forum.
Unser Thema heute: 40 Jahre künstliche Befruchtung. Wird die Reproduktionsmedizin überschätzt? Mit Norbert Lang am Mikrofon. Für die Medizin war es ein Durchbruch, für ungewollt Kinderlose ein Hoffnungsschimmer, für andere der Anfang von Designerbabys und Gebärfabriken. Vor 40 Jahren wurde Louise Joy Brown in England geboren. Sie ist der erste Mensch, der im Labor gezeugt wurde und nicht auf natürlichem Weg. Weltweit sind es mittlerweile 8 Millionen. Künstliche Befruchtung ist heute gängige Praxis. Immer mehr Betroffene suchen Hilfe in den über 130 Kinderwunschzentren deutschlandweit. Doch die Behandlungen sind körperlich und psychisch belastend. Die Erfolgsquote liegt bei 20%. Hat die Reproduktionsmedizin 40 Jahre nach der ersten In-vitro-Fertilisation ihre Versprechen eingelöst? Was hilft Menschen mit unerfülltem Kinderwunsch und sind die medizinischen Verfahren ethisch vertretbar? Zu dieser Gesprächsrunde begrüße ich ganz herzlich Frau Professorin Katharina Hanke vom Universitätsklinikum Ulm. Sie leitet dort unter anderem das Kinderwunsch- und Hormonzentrum Unife. Frau Hanke, wie viele Menschen in Deutschland sind denn eigentlich betroffen von Unfruchtbarkeit und wie viele sind ungewollt kinderlos?
Ganz genau kann man das gar nicht sagen, weil die Statistiken, die wir vorliegen haben, die können ja immer nur aussagen, wie viele Menschen im fertilen Alter keine Kinder haben, weil die Dunkelziffer ja doch relativ groß ist. Und das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, das gibt immer die Zahlen raus und es sind wahrscheinlich etwa 30% kinderlos. Und man geht davon aus, dass circa 15% ungewollt kinderlos sind. Aber das kann man gar nicht genau sagen, weil man ja nicht weiß, ob die Menschen gewollt oder ungewollt kinderlos sind.
Wie stellt man das denn fest?
Ja, letztendlich kann man versuchen, Statistiken zu erstellen von den Paaren, die eine Kinderwunschpraxis aufsuchen. Und wir haben ja in Deutschland die Möglichkeit des sogenannten IVF-Registers, also DIR heißt das, deutsches IVF-Register. Und da speisen alle Kinderwunschzentren in ganz Deutschland schon seit den 90er Jahren ihre Zahlen ein. Und da kann man natürlich schon ungefähr ermitteln, wie viele Paare suchen eine Kinderwunschpraxis auf, wobei das natürlich auch nur die durchgeführten Behandlungen sind. Paare, die sich nur beraten lassen, die tauchen in der Statistik am Ende dann auch nicht auf.
Mit dabei ist auch Frau Professorin Claudia Wiesemann. Sie lehrt Ethik und Geschichte der Medizin an der Universität Göttingen und ist stellvertretende Vorsitzende im Deutschen Ethikrat. Frau Wiesemann, die künstliche Befruchtung gibt es seit 40 Jahren. Ist sie jetzt allgemein akzeptiert oder ist das noch ein Tabuthema?
Es ist interessant, dass es sich tatsächlich in der Bevölkerung weitgehend durchgesetzt hat, als eine normale Form, Kinder zu bekommen. Auch die allerneuesten Befragungen zeigen da eine sehr große Akzeptanz der allermeisten Techniken, vielleicht mit Ausnahme der Leihmutterschaft, die natürlich auch wirklich schwierige soziale Fragen aufwirft.
Aber die Unfruchtbarkeit generell oder das ungewollte Kinderlossein, ist das immer noch tabubehaftet? Spricht man darüber ganz offen?
Es ist nach wie vor, glaube ich, nicht ganz einfach, davon zu erzählen, wenn man das unternimmt. Damit sind ja sehr intime Fragen verbunden. Es geht auch immer so ein bisschen um Scham und Schuld auch. Also wer von den beiden Ehepartnern oder Lebenspartnern ist denn jetzt verantwortlich dafür, dass es nicht klappt mit dem Kinderbekommen? Und natürlich ist auch ist noch so etwas stigmatisiert, dass man da die Medizin in Anspruch nimmt, dass man da in irgendwelche Labore laufen muss, spitze es mal zu, und dass man es eben selber nicht hinkriegt auf Basis des eigenen Vermögens. Und vielleicht hat auch die Debatte, die wir in den 80er und 90er Jahren geführt haben, doch dazu beigetragen, dass die Paare sagen, naja, ich erzähle es jetzt lieber nicht jedem. Da war das sehr anrüchig, muss ich mal sagen.
Unser dritter Gast ist Professor Dr. Dr. Urban Wiesing, Medizinethiker und Medizinhistoriker von der Universität Tübingen. Er ist auch Mitglied des Medizinethischen Komitees des Weltärztebundes. Herr Wiesing, die Erfolgsquote der künstlichen Befruchtung liegt laut deutschem IVF-Register bei etwa 20%. Das klingt ja erstmal nach relativ wenig, oder?
Ja, vor allen Dingen ist es geschönt. Das IVF-Register, da muss ich Frau Hanke leider widersprechen, hat leider nicht alle Zentren. Es gibt keine Pflicht in Deutschland, sich an dem IVF-Register zu beteiligen. Die Qualität der Daten dort ist schlecht. Dort kann man unter anderem retrospektiv, also nachträglich, Daten eingeben. Und man weiß ganz genau, nachträgliche Daten sind zufälligerweise immer bessere Daten. Und die Erfolgsquote liegt noch IVF-Register, wenn man das kritisch berechnet, bei 15%.
Frau Hanke, stimmen die Zahlen so? Würden Sie dem zustimmen, oder?
Natürlich sind das retrospektive Daten, aber es ist in der Tat so, dass jeder Zyklus prospektiv ermittelt wird. Das heißt, man muss den einfügen innerhalb den ersten 7 Tagen, wenn sie mit der Behandlung beginnt. Und es ist so, dass es insgesamt, glaube ich, 134 Zentren gibt in Deutschland und soweit ich weiß, haben 128 ihre Daten da eingespeist. Also das sind dann quasi alle und schönigen kann man die Daten am Ende nicht, weil es zählt ja immer nur schwanger oder nicht schwanger. Und das sind ja ziemlich klare Daten. Und es zeigt auch auf, ob nur der Schwangerschaftstest positiv ist oder ob am Ende auch ein Kind mit nach Hause genommen worden ist. Und die Daten zeigen schon, dass es deutlich über 15% sind, die Schwangerschaftsraten und auch die sogenannte Baby-Take-Home-Rate. Wobei man das Ganze natürlich auf das Alter beziehen muss. Die Schwangerschaftsrate und auch die Chance am Ende ein Kind mit nach Hause zu nehmen, ist ganz klar altersabhängig. Und wenn eine Frau unter 30 ist, dann ist die Chance deutlich über 15%, beinahe bei 30%. Aber wenn die Frau über 40 ist, dann ist die Chance weit unter 10%. Und das ist natürlich was, was dann insgesamt eine niedrige Chance vermittelt.
Mhm. Frau Wiesemann, ich frage mal allgemein, wie erfolgreich ist denn die künstliche Befruchtung?
Ich glaube, das ist gar eine Frage, die man beantworten kann. Die assistierte Fortpflanzung ist ja nicht eine einzige Technik. Es ist eine Kombination aus verschiedenen Verfahren, die unterschiedliche Belastungen für das Paar aufweisen, die teuer sind und die teilweise nur im Ausland realisiert werden können. Aus der Sicht eines einzelnen Paares kann man das quasi nicht quantifizieren, den Erfolg als solchen nicht quantifizieren. Es geht aber um etwas sehr Wichtiges, das darf man nicht vergessen. Es geht um eine sehr existenzielle Lebensentscheidung, ein Leben mit oder ohne Kindern. Das hat sozusagen weichenstellende Wirkung für die persönliche Existenz, für die Ziele im eigenen Leben, für das, was man für wichtig erachtet. Und deswegen nehmen eben auch viele Paare diese Anstrengungen auf sich und auch unter Umständen die Möglichkeit, dass es eben nicht klappt.
Herr Wiesing, schon vor der künstlichen Befruchtung gab es ja die Möglichkeit, beim Kinderwunsch nachzuhelfen. Also ab den 60er Jahren gab es ja die ersten Samenbanken oder die Befruchtung der Eizelle eben ohne einen Geschlechtsakt mittels sogenannter Insemination. Ist die erste künstliche Befruchtung also wirklich ein Meilenstein?
Also zumindest technologisch ist sie ein Meilenstein, weil erstmals in der Geschichte der Menschheit ein Mensch außerhalb des mütterlichen Leibes gezeugt wurde. Ich muss aber doch nochmal Frau Hanke sagen, es tut mir leid, wir haben die Daten des IVF-Registers durchgerechnet. Wir haben es in der besten Zeitschrift von Deutschland publiziert. Die Gutachter haben zugestimmt, die Erfolgsquote in Deutschland im Durchschnitt liegt bei 15%. Und sie sagen, das IVF-Register könne nicht beschönigen, aber genau das geschieht doch massiv in dem IVF-Register, indem man sagt, naja, wir rechnen die Baby-Take-Home-Rate ab Transfer. Und da
was heißt
hat man
das,
ja schon
Transfer?
Gewisse Frauen ab Transfer. Also man zunächst beginnt man ja mit der Stimulation und dann entnimmt man Eizellen und dann transferiert man die Eizellen. Und wenn man dann sagt, ja, ab Transfer sind die bei 20%, dann fallen aber viele Frauen raus, bei denen es mit der Stimulation nicht geklappt hat, bei denen es mit der Eizellpunktion nicht geklappt hat oder bei denen eben der Transfer nicht gemacht wurde. Und das Resultat ist halt in Deutschland, dass die Frauen völlig unrealistische Vorstellungen von den Erfolgsquoten der In-vitro-Fertilisation haben. Und wenn man sich die Homepages der Zentren anguckt, dort werden Traumdaten vermittelt, die aber, wenn man genau nachschaut, einfach nicht stimmen mit dem Resultat, dass im Augenblick die Frauen eigentlich nicht wissenschaftlich korrekt über die Erfolgsquote aufgeklärt werden.
Vielleicht können wir später nochmal über die ganzen Verfahren sprechen und auch über so den Ablauf in einer Kinderwunschklinik. Aber jetzt würde ich erstmal nochmal fragen nach den Erwartungen. Ist es denn wirklich so, dass die Bevölkerung da höhere Erwartungen an dieses Verfahren oder die Verfahren hat, als die Realität dann eben so ist, Frau Hanke?
Ja, ich denke, es gibt höhere Erwartungen an die Medizin, aber ich denke nicht, dass das an den publizierten Daten liegt, sondern es liegt auch an der Gesellschaft an sich. Wenn man jetzt mal die Laienpresse auch durchsieht, sieht man doch sehr viele auch prominente Frauen und Männer, die in höherem Alter anscheinend problemlos Kinder bekommen, die eben auch häufig dazu sagen, dass das eine ganz problemlose Entstehung der Schwangerschaft war. Und wir haben schon öfters Frauen oder Paare, die deutlich über 40 sind und erstaunt sind, wenn wir dann vermitteln müssen, so einfach geht das leider nicht mehr. Auch die künstliche Befruchtung hat natürlich ihre Grenzen. Und da muss man natürlich schon ganz offen im Gespräch sein, dass wir einer Frau, die 45 ist, keine Schwangerschaftsrate auch von 15% anbieten können, sondern deutlich darunter. Und dann sind viele doch sehr enttäuscht, weil sie eben gelesen haben, dass Person XY mit 50 Kinder bekommt oder sogar über 50. Und ich glaube, das ist schon ein gesellschaftlichen Auftrag, den man mitnehmen muss, dass man sagt, okay, die Fertilität leider der Frau ist doch endlich und die Chancen sind ab 40 einfach nicht mehr so gut. Und trotzdem wird es immer wieder Frauen geben, die mit weit über 40 schwanger werden, auch auf natürlichem Wege, vielleicht auch ungewollt. Aber die Regel ist es halt leider nicht.
Wird dieses Thema also zu einseitig diskutiert in den Medien oder in der Öffentlichkeit? Frau Wiesemann?
Ich glaube schon, dass wir eine Vielfalt von Berichten haben und das durchaus auch in den etwas ausführlicheren Formaten, die es ja manchmal im Fernsehen gibt, also dann auch Leidensgeschichten von Paaren erzählt werden. Aber tatsächlich ist es so, dass die meisten Paare Informationen beziehen über das Internet, Informationen und da, das hat Herr Wiesing in der Studie sehr schön gezeigt, da sind tatsächlich die Informationen der Zentren selbst nicht so umfassend und auch nicht so ausgewogen, wie man sich das wünschen würde.
Das hat eben zwei Aspekte. Zum einen, klar, die Medien sind daran interessiert, eine Sensation zu zeigen, den Ausnahmefall zu zeigen und ihn toll darzustellen. Und das führt natürlich zu einer Verzerrung. Aber das entbindet ja die Wissenschaft nicht davon, die ehrlichen, die guten Zahlen auf den Tisch zu legen. Und es entbindet auch nicht die Praxen davon, einfach ehrliche, wissenschaftlich begründete Zahlen auf den Tisch zu legen. Und die sind deutlich, deutlich niedriger als das, was sie im Augenblick den Frauen erzählen.
Aber kritisieren Sie da die Praxen direkt?
Ja, ich meine, das gehört nun mal zum ärztlichen Geschäft, dass man eine Patientin oder ein Paar in die Lage versetzt, eine eigene Entscheidung zu fällen. Und dazu müssen Sie über die Erfolge, über die Methoden, über die Wirkungen, die Nebenwirkungen, über Gefahren und Risiken, aber auch über Chancen aufgeklärt werden. Das geschieht im Augenblick nicht in dem Maße, wie man das von einer Disziplin wie der Medizin, die einen gewissen wissenschaftlichen Anspruch hat, erwarten würde.
Was fordern Sie da genau? Wie müsste man das anders machen?
Also erstens glaube ich, dass es sinnvoll wäre, dass wir wirklich ein verpflichtendes Register haben in Deutschland. Es wäre sinnvoll, dass dieses Register die Qualitätsstandard deutlich verbessert. Es immer noch die Qualität ist zum Teil hanebüchen in diesem Register. Es wäre sinnvoll, dass dieses Register, was andere Länder haben, eine Seite für Patienten hat, wo sich dann die Patienten eben nicht anhand der Praxis, die schönen ihre Daten immer, weil es geht um viel Geld, sondern anhand einer objektiven Instanz, die das sehr genau wissenschaftlich geprüft hat, über die Erfolge informieren kann. Sowas gibt es in anderen Ländern, leider nicht in Deutschland.
Frau Hanke, berechtigte Kritik?
Ja, ich kann natürlich da auch ein bisschen dagegenhalten, insofern, dass ich natürlich aus einem universitären Zentrum komme und nicht aus der privaten Praxis. Das heißt, es ist nicht ein rein wirtschaftliches Interesse und ich muss da jetzt schon nochmal festhalten, dass das auf jeden Fall altersabhängig ist, wie gut die Chancen sind und auch dies muss oder wird, zumindest kann ich natürlich nur von meinem Zentrum sprechen, das sicherlich vermittelt. Ja, und das ist ja, gebe ich Ihnen sehr recht, Herr Wiesing, das ist unsere Pflicht als Ärzte, dass wir realistische Chancen aufklären im Aufklärungsgespräch und dass wir den Frauen sagen, wenn sie eben ein gewisses Alter erreicht haben, sind die Chancen nicht mehr sehr hoch. Nichtsdestotrotz hat das nicht zur Folge, dass es die Paare abschreckt oft. Natürlich müssen wir über hohe Kosten, ab 40 wird die Krankenkasse nicht mehr bezahlen, müssen über hohe Kosten aufklären, wir klären über die Risiken auf und natürlich über die Chancen, die sehr, sehr gering sind. Und wir raten auch manchen Frauen tatsächlich oder manchen Paaren ab von der ganzen Methode. Aber es hält die Frauen nicht auf, weil der Kinderwunsch doch so groß ist und sie deswegen versuchen, diese Chance irgendwie zu erreichen. Und wenn es nur eine Chance ist von unter 5%, weil für die einzelne Frau an sich zählt immer nur, schwanger oder nicht schwanger.
Das ist, glaube ich, auch ein sehr nachvollziehbares Motiv, weil es wirklich auch um eine sehr wichtige Entscheidung im Leben geht. Man darf aber auch die andere Seite dann nicht vergessen. Die Paare, die ohne ein Kind aus 3, 4 oder vielleicht 5 Behandlungszyklen wieder nach Hause gehen, die müssen mit einer großen Enttäuschung leben und die müssen auch das irgendwie verkraften, dass sie sich da selber anrechnen. Sie haben versagt, die Quoten sind doch so toll eigentlich und warum habe ich es nicht hingekriegt? Also da ist eben auch eine realistische Aufklärung außerordentlich wichtig, um einem solchen katastrophalen Ausgang dann am Ende vorzubeugen oder jedenfalls das Paar darauf vorzubereiten.
Da gebe ich Ihnen vollkommen recht, ja. Und ich kann da nur eine Anekdote erzählen, dass ich einen Anruf bekommen habe von einer niedergelassenen Kollegin, die sich bei mir bitterlich beschwert hat, wie ich ihrer Patientin, die 41 ist, sagen kann, dass das nicht mehr so große Chancen hat, nicht mehr realistische Chancen. Das dürfte ich nicht tun. Die Frau sei jetzt am Boden zerstört. Ja, also das ist dann schon auf der einen Seite das, was wahrgenommen wird, was in der Gesellschaft berichtet wird, wie es sein wird. Und deshalb ist es natürlich auch ganz wichtig, dass wir über den psychologischen Effekt oder auch die Belastung aufklären und dass wir die Paare auch an die Hand nehmen und eine psychologische Mitbetreuung empfehlen. Wir können die im großen Teil nicht selber machen und sollen das auch nicht selber machen, weil das oft nicht sinnvoll ist, wenn der behandelnde Arzt auch die psychologische oder psychosomatische Betreuung mit übernimmt. Aber wir empfehlen dies immer. Mhm. Und leider, muss man ja sagen, wird das von den Paaren zum großen Teil nicht angenommen. Ja, die wenigsten nehmen das in Angriff, weil es eben doch stigmatisiert ist und sie Sorge haben, dass sie dann ja sich irgendwie erklären müssen.
Also das, glaube ich, ist letztlich das Recht eines jeden Paares zu entscheiden, ob es das will oder nicht. Aber erstaunlicherweise, wenn Sie sich die Homepages der IVF-Zentren in Deutschland angucken, dann kommt der häufigste Fall, nämlich die erfolglose In-vitro-Fertilisation, dort nicht vor. Und das, finde ich, ist eine unrealistische Aufklärung über diese Verfahren.
Das entspricht natürlich auch einer Psychologie der Medizin schlechthin. Also wenn ich mit einer Krebserkrankung zum Arzt komme, dann richten sich alle Anstrengungen auch darauf, diesen Krebs zu behandeln und zu beheben. Und alle konzentrieren sich darauf. Und ein Arzt ist wahrscheinlich auch gut beraten, dann nicht noch auf seine Homepage oder sonst wohin zu schreiben, dann passen Sie mal auf, aber wir wissen, 50%, da ist das nicht behandelbar und dann geht es Ihnen so und dann werden Sie dann nur dann versterben. Also man streicht ja aus guten Gründen den Erfolg stärker heraus als den Misserfolg, weil die Kraft, die man braucht, solche Verfahren zu durchstehen, den Wunsch, den man hat, diese persönliche Motivation, die ist eben tatsächlich auch wichtig, um solches in Angriff zu nehmen.
Ja, aber der Wunsch ist doch da. Also wir sind uns darüber einig, dass der Wunsch, ein eigenes Kind zu bekommen, bei vielen ein ganz, ganz starker ist. Wahrscheinlich würde die Menschheit nicht existieren, wenn es diesen Wunsch nicht gäbe. Das entbindet doch aber nicht davon, dass die Medizin eben sich für alle Patientinnen bereit erklären sollte, ihnen zu helfen. Und die Mehrzahl der Patientinnen wird eben keine Kinder bekommen. Und für mich gehört es zu einer guten Medizin, dass man sagt, ja, auch denen müssen wir dann ein Angebot machen. Und dieses Angebot existiert zumindest auf den Homepages, auf den Werbeplakaten überhaupt nicht. Und ich finde, das ist eine unangemessene Herangehensweise an die Frauen. Wir wollen doch letztlich den Frauen und den Paaren helfen. Und deswegen sollten wir auch denen helfen, wo es nach mehreren Versuchen nicht geklappt hat.
Ja, Herr Wiesing, es geht natürlich auch um die Frage, wie soll man über dieses Verfahren oder über die Verfahren informieren? Wie soll man, ich sag jetzt mal, Werbung machen, wenn das überhaupt ein richtiger Begriff dafür ist? Aber da steht ja auch nochmal die Frage im Raum, muss man da nicht auch unterscheiden zwischen einem Universitätsklinikum im Fall von Frau Hanke oder privaten Kinderwunschzentren?
Ja, das ist faktisch so, aber es sollte doch nicht so sein. In der Tat, die Universitätskliniker sind nicht unmittelbar davon abhängig oder nicht so stark davon abhängig wie eine private Praxis, wo eventuell die persönliche berufliche Existenz auf dem Spiel steht. Aber das soll doch nicht so sein. Wir können doch nicht sagen, gut, private Praxen dürfen den Frauen das Blaue vom Himmel erzählen und Unikliniken brauchen das glücklicherweise nicht. Nein, die Medizin muss die Patientinnen korrekt aufklären, realistisch aufklären und ich bin der Meinung, sie sollte allen Patientinnen ein Angebot machen, auch denjenigen, die nachher erfolglos sind.
Gibt es da gesetzliche Vorgaben, wie man informieren soll oder auch für diese Verfahren, ich sag's jetzt trotzdem nochmal, werben soll?
Also es gibt ja die Berufsordnung für die Ärzte und da steht schon ganz klar drin, dass man über die Chancen, aber auch die Risiken, die Nebenwirkungen, die Folgen und auch die psychologische Belastung aufklären soll. Und das ist am Ende des Tages ja auch eine Unterstellung, dass wir das nicht tun. Ja, das eine ist die Homepage, da kann man wahrscheinlich, ich habe das jetzt nicht überprüft, das ein oder andere lesen oder auch nicht lesen, aber das ärztliche Gespräch sollte diese Sachen immer beinhalten, sollten diese Dinge auch dokumentiert werden und die Frauenpaare sollten darüber aufgeklärt werden. Und es ist schon eine Unterstellung zu sagen, dass jetzt auch ich in dem Fall das nicht tun würde. Und das stimmt so nicht. Und ich kann natürlich nur für mich und mein Team sprechen, die wir das doch sehr ernst nehmen, diese ganze Diskussion. Und gerade auch dafür sensibilisieren wollen, dass es eben nicht so einfach ist. Ich gehe jetzt ins Kinderwunschzentrum und dann komme ich in 100% der Fälle mit einem Kind raus. Das ist ja das große Thema, was wir besprechen müssen. Und nichtsdestotrotz ist das was, was man im ärztlichen Gespräch klären muss und auch individuell mit der Frau und dem Paar und der Lebenssituation diskutieren muss. Es gibt eben Paare, die sagen nach so einer Aufklärung, ja, ich habe das verstanden, das ist in Ordnung und dann haken wir den Kinderwunsch ab. Aber das sind natürlich die wenigsten, weil solange es eine Mini-Mini-Chance gibt und die Chance ist ja nicht null, so ist es einfach, sind viele Paare bereit, viel in Angriff zu nehmen, auch wenn die Chancen sehr gering sind.
Mich würde jetzt wirklich interessieren, wie dieser Wirtschaftsfaktor einzuschätzen ist. Also kann man da von einem Boom sprechen? Also sind Kinderwunschzentren beliebt oder werden sie sogar beliebter, jetzt gerade vor allem auch bezogen auf die Privatwirtschaft? Frau Wiesemann, wissen Sie da was dazu?
Ich kann Ihnen keine Zahlen dazu sagen, aber ja, okay. Es ist ganz offensichtlich so, dass die Zahl der ungewollt kinderlosen Paare zunimmt in den letzten Jahrzehnten. Das ist eine Kombination aus mehreren Faktoren, sozialen Faktoren und biologischen Faktoren. Und deswegen gibt es auch tatsächlich eine objektiv größere Nachfrage nach Hilfestellung aus dem medizinischen Bereich. Und es kommt noch hinzu, es gibt eben auch mehr und mehr Techniken, die auch wirklich Abhilfe schaffen können. Das ist ja die ICSI-Technik, bei der eine Samenzelle direkt in die Eizelle injiziert wird. Das ist die Samenspende, das wäre letztendlich die Eizellspende. Und solche Techniken machen es eben heutzutage manchen Paaren möglich, die vor 40, 50 Jahren noch mit ihrer Kinderlosigkeit hätten leben müssen, unter Umständen ein Kind zu bekommen. Und dass dieser Bedarf zunächst einmal befriedigt wird oder dass es Anstrengungen gibt, diesen Bedarf zu befriedigen, das finde ich richtig. Unser gesamtes Gesundheitswesen beruht auf kommerziellen Aspekten. Ich meine, jeder Arzt muss von dem, was er tut, auch leben können. Und wir haben manches davon solidarisch organisiert über die gesetzlichen Krankenkassen und manches davon ist privatwirtschaftlich organisiert. Man kann beispielsweise fragen, warum überhaupt die Unfruchtbarkeitsbehandlungen in Deutschland zu einem Teil und manchmal zum großen Teil von den Paaren selbst übernommen werden müssen. Warum ist das weniger eine Krankheit, als wenn ich mir aufgrund eines leichtfertigen Sportsdrachen fliegen oder so etwas mehr an meinem Bein breche. Hat die Gesellschaft nicht ein größeres Interesse daran, Paaren mit Unfruchtbarkeit zu helfen? Also die Tatsache, dass wir hier so einen großen privatwirtschaftlichen Bereich haben, der beruht ja auch auf gesellschaftlichen Vorentscheidungen, die man durchaus auch nochmal mit einem Fragezeichen versehen kann.
Also ich glaube, wir sind uns ja alle einig, die Ärzte sollen davon leben können, was sie dort anbieten. Aber es gibt ein paar andere Sachen, die man in dem Zusammenhang bedenken muss. Es gibt in Deutschland keine Akkreditierung der Zentren. Das ist anders als im Ausland, wo man bestimmte Mindeststandards, bestimmte Qualitäten und vor allen Dingen auch bestimmte Dokumentation nachweisen muss, zwingend nachweisen muss, bevor man überhaupt die Erlaubnis kriegt. Das ist in Deutschland nicht der Fall. Ein Großteil der Zentren in Deutschland ist privatwirtschaftlich. Das heißt, für diese Personen hängt die Existenz davon ab, die berufliche Existenz. Und dann haben sie natürlich ein hohes Interesse daran, eben auch viele Maßnahmen durchzuführen. Und darüber hinaus ist es ja in der In-vitro-Fertilisation so, dass es ganz anders ist als bei Medikamenten. Wenn Sie in Deutschland als Arzt ein Medikament verschreiben muss, dann muss das zugelassen sein. Und dafür muss man dann viele Studien machen, dann muss man das einreichen bei einem Ministerium, man muss umfangreiche wissenschaftliche Daten liefern, bevor überhaupt ein Arzneimittel auf den Markt darf. Ich halte das für sehr sinnvoll, dass das so ist. Und bei der In-vitro-Fertilisation ist das nicht so. Es gab nie ein Zulassungsverfahren, es ist nie genau untersucht worden, bei welchen Indikationen eigentlich die In-vitro-Fertilisation höher liegt als zum Beispiel die spontane Schwangerschaftsquote. Es gibt keine guten Studien, die sagen, bei bestimmten Indikationen ist es eigentlich sinnvoller, Urlaub zu machen, anstatt eine In-vitro-Fertilisation. Und diese Kombination, viele privatwirtschaftliche Interessen, keine Lizenzierung der Zentren und gleichzeitig, und das ist nicht meine Meinung, sondern auch in hochrangigen Zeitschriften publiziert, eine schwache Evidenz bei bestimmten Indikationen, das führt schon dazu, dass ich finde, da sollten wir mal drüber nachdenken, ob wir nicht die Qualitätsansprüche erhöhen.
Sie haben jetzt eine Palette auch an medizinischen Verfahren genannt. Vielleicht wäre das jetzt ein guter Moment, auch nochmal einen Überblick darüber zu bekommen. Frau Hanke, was sind denn die wichtigsten medizinischen Verfahren eben neben der künstlichen Befruchtung im Labor, um kinderlosen Paaren, ungewollt kinderlosen Paaren zum Familienglück zu verhelfen?
Naja, es gibt ja nicht nur die Verfahren im Labor und da muss ich jetzt schon dem Herrn Wiesing auch widersprechen. Es ist eben nicht so, dass jede Patientin gleich ist und jeder Patientin gleich die künstliche Befruchtung angeboten wird. Also es gibt ja vielfältige Gründe, warum ein Paar kinderlos ist und das gilt es ja erstmal zu erörtern, woran das liegt. Und manchmal finden wir eben keinen Grund und dann wäre der erste Schritt erstmal zu überprüfen, ob die Paare das Timing zum Geschlechtsverkehr überhaupt richtig machen, weil es ist eben so, dass die Eizelle wahrscheinlich nur etwa 12 Stunden befruchtbar ist. Die Spermien halten 2 bis 3, in manchen Fällen 5 Tage im Körper der Frau. Das heißt, wenn das Paar nur einmal die Woche Geschlechtsverkehr hat, dann können die das natürlich theoretisch verpassen. Also der erste Schritt wäre erstmal, wenn bei beiden alles in Ordnung ist und man im Prinzip nichts finden kann, und das gibt es tatsächlich gar nicht so selten, dann wäre das erstmal die Anleitung oder Überprüfung, wann ist denn überhaupt der Eisprung und wann ist der beste Zeitpunkt für den Geschlechtsverkehr. Und das kann man natürlich hormonell noch unterstützen und da sind die Medikamente sehr wohl dafür zugelassen, eine Eizellreifung heranzuführen und auch den Eisprung auszulösen. Das sind in der Tat zugelassene Medikamente, die auch ganz gewöhnlich auf ein Kassenrezept aufgeschrieben werden können und keinesfalls das privatwirtschaftliche verbessern. Und erst wenn das nicht klappt, kann man eben mit dem Paar besprechen, wie es weitergeht. Und dann wäre der nächste Schritt eine sogenannte Insemination. Das heißt also, das kann man auch mit oder ohne Medikamente machen, kommt das Paar am Tag des Eisprungs und hat eben nicht Geschlechtsverkehr, sondern der Mann gibt die Spermien ab, die werden etwas aufgereinigt und dann direkt in die Gebärmutter gegeben. Die Hoffnung daraus ist, dass die Spermien eben direkt in der Gebärmutter sitzen und von dort nur noch in Anführungsstrichen den Weg nach rechts oder nach links finden müssen. Es ist aber eine ganz normale, natürliche Befruchtung, der etwas auf die Sprünge geholfen wird. Das bedeutet aber natürlich auch, dass die Chancen da auch nicht bei 100% liegen. Und das muss man sich immer wieder klar machen, wenn ein Paar heute entscheidet, dass sie jetzt gemeinsam eine Familie gründen möchten, dann ist die Chance auf natürlichem Weg pro Zyklus gerade mal 20 bis 23%. Voraussetzung, die Frau ist unter 30, ja. Und das muss man sich klar machen. Natürlich werden nach einem Jahr etwa 80 bis 90% der Frauen schwanger, wenn alles in Ordnung ist. Aber pro Zyklus, das heißt pro Eisprung, ist es etwas mehr als 20%. Und wenn das Paar schon 1, 2, 3 Jahre unerfüllten Kinderwunsch hat, dann ist die Chance eben nicht mehr pro Zyklus 20 bis 25%, sondern unter 10%, wenn die 2 Jahre unerfüllten Kinderwunsch haben. Und das muss man sich natürlich schon auch immer klar machen und auch in der Beratung, weil wenn die Paare zu uns kommen, haben die ja in der Regel schon 1 bis 2 Jahre unerfüllten Kinderwunsch. Und dann kann man natürlich diese ganzen unterstützenden Maßnahmen machen, aber die Chance ist eben auch nicht super hoch. Und darüber muss man natürlich auch immer aufklären. Und das ist dann auch ein Grund, warum man eben Paaren, die seit, manche Paare kommen mit 5 Jahre unerfülltem Kinderwunsch, wo man durchaus besprechen muss, ob man eben jetzt nur in Anführungsstrichen die anleitet zum Geschlechtsverkehr oder für eine sogenannte Insemination, eben dass die Spermien in die Gebärmutter gegeben werden, wo wir überhaupt nicht über 20% kommen. Das kann auch klappen und deshalb macht es auch Sinn, das mit den Paaren zu besprechen und diese Zyklen auch durchzuführen. Aber wenn ich natürlich jetzt 1 Jahr lang die Behandlung mit Medikamenten und gezielt Geschlechtsverkehr haben lasse und dann nochmal 1 Jahr zur Insemination und es klappt nicht, Dann ist die Zeitdauer bis zur Erfüllung des Kinderwunsches natürlich auch sehr, sehr lang.
Aber Frau Hanke, das ist doch ganz interessant, was Sie gerade gesagt haben. Sie haben gesagt, die Medikamente, die wir zum Beispiel zur Stimulation oder sonstigen Unterstützung einsetzen, die sind zugelassen. Eine solche Zulassung hat es für die In-vitro-Fertilisation nie gegeben. Und ich sehe eigentlich nicht den Grund, warum man das Medikament so behandeln sollte. Und eine sehr aufwendige, eine invasive Methode wie die In-vitro-Fertilisation eben weltweit verbreitet, ohne dass es entsprechend gute Studien gegeben hat. Und wenn Sie sagen, dass Sie das in Ihrem Zentrum machen, das ist auch gut so. Ich will Ihnen auch gar nichts unterstellen. Nur die Situation ist doch ganz einfach die, das, was Sie gerade gesagt haben. Wir warten mal ab, wir gehen mal schrittweise vor, wir fangen mal an mit den weniger invasiven Maßnahmen, mit den weniger aufwendigen Maßnahmen und dann schauen wir mal, was sich in der Zeit entwickelt. Das ist gut und gute Medizin. Nur wir müssen uns aber im Klaren sein, wenn ein Großteil der In-vitro-Zentren privatwirtschaftlich sind und die Menschen davon leben und dass deren Existenz ist und man eben bei der In-vitro-Fertilisation auch gutes Geld verdienen kann, dann ist es doch nur realistisch anzunehmen, naja, da besteht natürlich schon ein gewisser Grund, eben auch diese aufwendigen Maßnahmen durchzuführen. Und die wissenschaftliche Evidenz, wenn Sie wirklich sagen würden, das ist jetzt auch richtig oder ob man nicht vielleicht noch warten sollte, die ist, das ist nicht meine Meinung, sondern das ist die Meinung von führenden Experten, ziemlich schwammig.
Ja, aber Sie können ja jetzt letztendlich auch nicht leugnen, dass diese Kinder, das sind ja mittlerweile über 250.000 Kinder, die in Deutschland nach dieser Methode geboren sind, dass man auf diese Methode verzichten sollte. Letztendlich ist es schon auch erwiesen, dass Paare, die 5, 6 Jahre unerfüllten Kinderwunsch haben, dass die auf natürlichem Wege, dann nutzt es auch nichts, in Urlaub zu fahren oder einfach noch weiter abzuwarten. Natürlich kann es sein, dass es irgendwann klappt. Das wird immer wieder berichtet in Fallberichten, dass Paare auch sagen, okay, jetzt haken wir unseren Kinderwunsch ab und zack, sind sie schwanger. Aber das ist überhaupt nichts, was statistisch auch greifbar ist. Das sind alles Einzelfallberichte. Und da muss ich dann nochmal sagen, ist das IVF-Register natürlich schon auch eine gute Möglichkeit zu sagen, okay, so und so viel Behandlungen sind durchgeführt. Und natürlich können Sie sagen, das wird nur auf den Transfer runtergerechnet. Nichtsdestotrotz ist am Ende des Tages steht schon da, schwanger oder nicht schwanger. Und dann ist das pro Transfer gerechnet auch eine akzeptable Schwangerschaftsrate, wenn wir die Paare und die Frauen auch gut darüber aufklären. Und es ist ja jetzt nicht zu leugnen, dass das eine gute Methode ist und schon viele Kinder daraus entstanden sind.
Man muss dazu wissen, auch in Deutschland ist es ganz generell so, dass wenn in der Medizin neue Verfahren eingeführt werden, dann gibt es dafür keinen wissenschaftliches, vorgeschriebenes Überprüfungsprogramm. Anders als beispielsweise bei Medikamenten, da gibt es das Arzneimittelgesetz und das schreibt genau vor, wie eine solche Medikamentenprüfung ablaufen soll. Das gilt eben nicht für neue technische Verfahren. Die werden natürlich trotzdem auch wissenschaftlich überprüft in der Regel, also weil sie oft auch an Universitäten entwickelt werden. Aber das ist letztendlich den Medizinern überlassen, wie sie das dann genau realisieren wollen. Das ist ein grundsätzliches Problem. Das hat aber auch damit zu tun, dass Verfahren eben nicht so leicht standardisierbar sind wie die Gabe eines einzelnen Medikamentes. Und dass darüber auch dann oft, selbst wenn Studien veröffentlicht werden, dass dann oft eine Diskussion darüber entbrennt, sind denn jetzt da wirklich die richtigen Situationen abgebildet und ist das differenziert genug und so weiter. Und das alles ist extrem aufwendig, das ist extrem auch kostenintensiv, so etwas zu machen. Und dann gibt es dafür keinen Geldgeber, also weil es keine Pharmafirmen gibt, die beispielsweise da investieren. Und das sind die praktischen Schwierigkeiten. Das ist sozusagen nicht ein Ausnahmeproblem für die Fortpflanzungsmedizin, sondern das ist ein Problem, was ganz generell gilt, im ganzen Bereich der Chirurgie beispielsweise.
Um das mal klarzustellen, Frau Hanke, also ich plädiere überhaupt nicht dafür, diese Verfahren abzuschaffen. Und ich freue mich für alle 250.000 Kinder, die geboren wurden und vor allen Dingen für die Eltern. Nur wofür ich plädiere, ist einfach, dass die Wissenschaft ihre Aufgaben machen muss. Und dazu gehört eben eine klare Berechnung der Erfolgsquote, das geschieht nicht, eine gute wissenschaftliche Basis. Und ich plädiere eben auch dafür, dass wir den Qualitätsaspekt, nämlich bei den Zentren, dass wir den mehr in den Mittelpunkt stellen.
Vielleicht können wir es ja nochmal andersrum wenden. Also es geht ja auch um eine Kostenfrage. Das wurde ja gerade immer wieder betont. 3 Versuche der künstlichen Befruchtung werden unter bestimmten Bedingungen von den Krankenkassen zur Hälfte bezahlt, manchmal auch die vollen Kosten. Mehr ist aber nicht drin. Ist das richtig so? Ich frage das mal in die Runde und beginne bei Ihnen, Herrn Wiesing.
Also das ist etwas, wo man in der Tat drüber reden müsste. Wir haben uns ja in vielen Bereichen in der Medizin gar nicht mehr so sehr an einer Krankheit orientiert, sondern an einem Leiden. Das klassische Fall ist Transgender, also Transsexualität. Da würde ich auch nicht sagen, dass es eine Krankheit ist und trotzdem bezahlen wir dort bestimmte Maßnahmen. Und das ist etwas, was man dann auch für die In-vitro-Fertilisation beziehungsweise für die ganze reproduktionsmedizinischen Maßnahmen überlegen sollte. Die Paare, die Frauen leiden massiv darunter und dann wäre in der Tat die Frage, ob man das nicht ganz übernehmen sollte, aber wie gesagt unter strengeren wissenschaftlichen Kriterien.
Ich stimme Herrn Wiesing dazu. Ich glaube, ehrlich gesagt, man kann auch eine ganze Menge von Fällen aufzählen, wo es ein ganz klares körperliches Leiden gibt als Ausgangspunkt, also wo das noch weniger leicht nachvollziehbar ist, warum das so kategorisch abgelehnt wird, dass es eine Erstattungspflicht gibt seitens der gesetzlichen Krankenkassen. Und es kommt noch hinzu, es ist ja in Deutschland, wird ja auch nur eine Kostenerstattung gewährleistet für verheiratete Paare. Und da steckt auch noch eine massive Ungleichbehandlung drin, denn wir haben mittlerweile gesetzlich alle Familien gleichgestellt, verheiratete Paare, unverheirateten Paaren gleichgestellt und das ist nicht ganz einzusehen, warum es ausgerechnet in diesem Bereich noch so eine Restriktion geben sollte. Das hat übrigens einen interessanten Effekt, dass im Osten dadurch Paare mit Kinderwunsch deutlich schlechter gestellt sind, weil da die Quote der unverheirateten Paare fast doppelt so hoch ist wie im Westen.
Verheiratet, unverheiratet, wer darf denn jetzt eigentlich und wer darf nicht oder bei wem wird es gesetzlich bezahlt und bei wem eben nicht? Frau Wiesemann, vielleicht können Sie uns da nochmal einen Überblick geben.
Ja, das ist kompliziert geworden, weil das nach Bundesländern unterschiedlich ist. Manche Bundesländer haben einen kleinen eigenen Etat aufgelegt und haben gesagt, wir finanzieren jetzt darüber hinaus auch noch Kinderwunschpaare, sodass man gar keine ganz einfache Antwort darauf geben kann. Aber es ist so, dass in der Regel sind es die ersten 3 Zyklen. Sie haben es gerade schon gesagt, es wird nur die Hälfte der Kosten übernommen. Das heißt, es ist immer noch ordentlich teuer für die Paare und es sind in der Regel nur verheiratete Paare, die die Kosten erstattet bekommen. Und darin steckt eine ganze Menge Zündstoff meines Erachtens, sozialer und auch ethischer Zündstoff. Und im Wesentlichen geht es hier wirklich um Gerechtigkeitsfragen.
Wenn ich es nur noch ergänzen kann, dazu kommt noch, dass das Alter beschränkt wird. Die Frau und der Mann müssen mindestens 25 Jahre alt sein. Die Frau darf nicht 40 sein und der Mann nicht 50. Auch da gibt es manche Krankenkassen, manche Bundesländer, die da ein bisschen kulanter sind, aber das gehört noch dazu.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt noch. Also, da denkt man ja immer, ach ja, Mensch, über 40, die soll sich doch nicht so anstellen. Aber interessanterweise gerade diese Altersbeschränkung von 25 ist unter Umständen ein Problem. Denn es gibt jüngere Frauen, die beispielsweise infolge einer Krebsbehandlung oder aus anderen Gründen eben nicht auf normalem Wege Kinder bekommen können. Und die müssen jetzt warten, bis sie 25 ist, damit die Kosten erstattet werden.
Es gab ja zum Beispiel den Fall einer 67-jährigen Spanierin, die 2006 Zwillinge zur Welt gebracht hat und eben 2 Jahre später an Krebs gestorben ist. Sie hat dann dadurch 2 Waisen hinterlassen. Das ist aber auch ein Grund, bei dieser strengen Regelung des Maximalalters von 40 zu bleiben, oder? Bei Frauen.
Also warum man jetzt da ausgerechnet 40 gewählt hat, übrigens bei Männern 50, die Männer sterben wesentlich früher als die Frauen. Wenn es nur darum ginge, den Kindern ihre Eltern zu erhalten, dann ist das ja wohl keine logische Vorgabe. Also für mich stecken da zum einen noch sehr sozusagen geschlechterspezifische Rollenvorstellungen da drin, dass es diese unterschiedlichen Altersgrenzen gibt. Und zum anderen aber auch Vorstellungen davon, wann es sich gehört, ein Kind zu bekommen. Das ist auch etwas überholt. Wir werden, alle älter werden gesünder älter mittlerweile. Und auch eine Schwangerschaft in den 40ern ist nicht mehr eine Katastrophe, wie es vielleicht noch vor 40, 50 Jahren war. Ganz generell muss man sich natürlich überlegen, was mutet man der Frau an Risiken zu. Und ab dem Alter von 50 etwa nehmen die offensichtlich deutlich zu. Aber sie sind immer noch so, dass man nicht das als Leichtsinn bezeichnen kann. Es geht dann um eine Verdoppelung der Diabetesrate oder der Eklampsierate. Aber das sind insgesamt niedrige Risiken. Und wenn die sich verdoppeln, bleiben die immer noch verhältnismäßig niedrig. Frau Hanke, da müssen Sie mich jetzt gleich noch ein bisschen ergänzen. Aber das ist so ungefähr meine Informationsstand.
Nee, da gebe ich Ihnen auch vollkommen recht. Also das ist in der Tat so, dass natürlich, wenn die Frau über 40 ist, hat sie höhere Risiken für das, was Sie gesagt haben, sämtliche Schwangerschaftserkrankungen. Man hat aber auch festgestellt, weil es ja im Ausland eben die Eizellspende gibt, in Deutschland nicht, aber die Frauen kommen ja zu uns und die sind dann oft eben älter. Und wenn man diese Frauen aber
gut überwacht und gezielt nach diesen möglichen Risikofaktoren überprüft, dann haben auch Frauen, genau wie Sie gesagt haben, die unter 50 sind, also zwischen 40 und 50, kein erhöhtes Risiko. Wenn diese Frauen allerdings, sagen wir mal, die sind schon über 50 und wenn die schon Medikamente nehmen, sei das für Diabetes, sei das für den Blutdruck, dann steigen die Risiken natürlich stark an. Und das ist natürlich schon die Sache, mit 65 sind die Gefäße nicht mehr so jung wie mit 35 oder jünger und das Herz ist auch nicht mehr so belastbar. Man muss sich schon vorstellen, dass die Schwangerschaft, das eine ist ja die Entstehung des Kindes, aber das andere ist die Volumenbelastung des Herzens, ist doch eine sehr große, dadurch, dass eben sehr viel mehr Volumen durchgepumpt wird. Und das ist schon auch eine Hochleistung für den Körper der Frau, so eine Schwangerschaft dann auszutragen, geschweige denn von der Geburt.
Ich glaube, wir sollten uns immer darüber im Klaren sein, was eigentlich das ethische Kriterium ist, wo man sagen kann, hier sollten wir vorsichtig sein und hier sollten wir auch Grenzen setzen. Und das ist nach meiner Meinung nach immer das Wohl des Kindes. Eine Frau kann Risiken für sich eingehen, das ist ihre Sache. Aber wenn sie Verantwortung für ein Kind trägt oder eben auch der Partner oder das Paar, dann glaube ich, muss man eben die Frage stellen. Und das wären für mich die einzigen plausiblen Grenzen, wo man sagen kann, naja, diese Form von künstlicher Reproduktion ist eine, wo wir mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen können, dass das Kind dort massiven Schaden nimmt. Und das wäre für mich ein Grund, es nicht zu machen.
Vielleicht ziehen wir mal einen Strich drunter und schauen ein bisschen in die Zukunft, wenn das denn überhaupt möglich ist. Frau Hanke, gehen Sie davon aus, dass die Reproduktionsmedizin mit all ihren Verfahren ihre Erfolgsrate in den nächsten Jahren weiter erhöhen wird oder bleibt das technisch erstmal so?
Also in den letzten Jahren, wenn wir jetzt wieder auf der Schwangerschaftsrate uns festlegen oder auf der Geburtenrate, ist sie sehr, sehr lange sehr stabil geblieben und in Deutschland auch durch das Embryonenschutzgesetz eben sehr genau geregelt, wie man mit Embryonen umgehen darf. Und es gibt seit einigen Jahren die Möglichkeit, die befruchteten Eizellen länger zu beobachten und dadurch sind die Schwangerschaftsraten und auch die Lebendgeburtraten durchaus gestiegen. Und das ist aber was, was sich im Moment entwickelt. Und ich erwarte schon, dass die Technik sich in den nächsten Jahren verbessert. Wobei man natürlich auch kritisch sein muss, weil wir können bis heute nur den Prozess beobachten von der Eizelle. Wie sieht die Eizelle aus? Wie lässt die sich befruchten? Wie sieht der entstandene Embryo aus? Und wie entwickelt er sich bis zum 5. Tag quasi? Spätestens dann muss er der Frau übertragen werden. Und dann können wir natürlich nur von äußerlichen Gesichtspunkten sagen, okay, der sieht schön aus, der sieht nicht so schön aus, der hat eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass er sich implantiert, also dass er quasi sich einnistet. Und dieser Prozess der Einnistung, der eben dazu führt, dass eben doch 70% der Frauen nicht schwanger werden, dieser Prozess ist bis heute noch nicht vollständig verstanden. Aber ich denke, dass da die Wissenschaft noch sehr viel Engagement reinsetzt, um diesen Prozess besser zu verstehen. Und wenn das gelingt, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass die Chancen auch weiter steigen.
Ja, vielleicht geht es auch um noch einen anderen sehr wichtigen Effekt, nämlich die Nebenwirkungen für Mutter und Kind zu reduzieren. Das ist in einigen Ländern im Ausland schon ganz beeindruckend gelungen, und zwar vor allen Dingen durch die Reduktion der Mehrlingsschwangerschaften. In Deutschland gibt es noch eine relativ hohe Rate von Mehrlingsschwangerschaften, weil oft 2 oder manchmal eben auch 3 Embryonen übertragen werden und davon eben tatsächlich dann eben auch Zwillinge oder Drillinge entstehen. Das hat aber ein reales und konkretes Risiko, sowohl für die Frau, was Schwangerschaftskrankheiten angeht, als auch natürlich für das Kind, Frühgeburtlichkeit und so weiter, ist erhöht. Im Ausland, Schweden, England beispielsweise, praktiziert man den sogenannten ESET, also man überträgt nur einen einzigen Embryo, aber den hat man lange beobachtet und kann genau sagen, der wird sich wahrscheinlich gut entwickeln. Und dann kann man die Mehrlingsschwangerschaftsrate von 20% in Deutschland auf 5% reduzieren. Das können wir aber in Deutschland nicht einsetzen, weil uns das Embryonenschutzgesetz das nicht erlaubt. Und da würde ich sagen, da müsste der Fortschritt hingehen. Es ist sinnvoll, Embryonen in vitro zu schützen, aber der Schutz kann doch nicht so weit gehen, dass es dann reale Nachteile für Mutter und Kind sich daraus ergeben.
Also da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Also das mit der Einlings-Mehrlingsschwangerschaft, das ist sicherlich ein wichtiger Weg, wo wir hingehen müssen. Und auch da sieht man, dass dadurch, dass in manchen Bundesländern in Deutschland auch möglich ist, diese Embryonen länger zu beobachten, geht das Risiko für diese Mehrlingsschwangerschaften
minimal, aber leicht zurück. Und die andere Nebenwirkung, mit der wir uns ja auch beschäftigen, sind ja die Nebenwirkungen der Medikamente. Auch da ist ja auch ein Fortschritt erzielt worden, dass wir mittlerweile andere Medikamente zum Teil einsetzen können, damit die Frauen eben nicht diese starken Nebenwirkungen, diese sogenannte Überstimulation, so stark erleben müssen. Also das sind ja schon auch andere Aspekte. Das eine, das Technische, was Sie gefragt hatten. Und das andere sind, gebe ich Ihnen vollkommen recht, die Nebenwirkungen, mit denen wir uns beschäftigen müssen.
Das war das SWR2-Forum. 40 Jahre künstliche Befruchtung. Wird die Reproduktionsmedizin überschätzt? Am Mikrofon war Norbert Lang. Und dabei waren Claudia Wiesemann, Professorin für Ethik und Geschichte der Medizin an der Universität Göttingen, Professor Dr. Dr. Urban Wiesing, er lehrt Ethik und Geschichte der Medizin an der Universität Tübingen, Professorin Dr. Katharina Hanke, Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe, geschäftsführende Oberärztin der Universitätsfrauenklinik Ulm.